Es gibt Schriftsteller, die bekannt sind und unbekannt zugleich. Sie tauchen in Wellenbewegungen ab und auf, mal hier, mal dort, an unterschiedlichem Ort zu unterschiedlicher Zeit. Zuweilen vergisst man sie in der einen Weltgegend, während in der anderen jeder ihren Namen kennt. Noch im Tod führen sie ein unstetes Dasein, womit sich bei manchen fortsetzt, was bereits ihr Leben kennzeichnet. Zu diesen Schriftstellern zählt Lefkadio Hearn, der in Japan zur Schullektüre gehört und bei uns von Stefan Zweig und Hugo von Hofmannsthal gefeiert worden ist, dann jedoch ein langes Schattendasein zu führen beginnt. Seit ein paar Jahren allerdings wird sein Werk auch hier wieder entdeckt, und wer sich nur ein wenig in es hineinliest, fragt sich sofort, warum dieser Autor jedem Vergessen anheimgefallen ist. Das schwankende Schicksal dieses Werks scheint das Schicksal des Autors zu spiegeln. 1850 in Griechenland geboren, weist schon sein Name Patrick Lefkadio Tessima Carlos Hearn auf das kulturelle Gemisch hin, das ihn zeitlebens prägt. Das ungewöhnliche Lefkadio verdankt sich der Insel Lefkas, auf der sein anglo-irischer Vater als britischer Militärarzt stationiert ist. Sie gehört zu jenen ionischen Inseln, die nach Italien hinüberweisen und die durch Homer verewigt sind, dessen Odysseus von der Nachbarinsel Ithaka stammt. Lefkadios Lebensweg lässt sich mit Odysseus' Irrfahrten durchaus vergleichen, nur dass er im Unterschied zu ihm nie wieder nach Hause zurückkehrt und in Länder aufbricht, die der antiken Welt unbekannt sind. Weil der Vater auf die Krim versetzt wird, schickt er seine Frau mit dem Kind nach Dublin. Von Anfang an führen die Eltern alles andere als eine glückliche Ehe. In Irland schüttelt man den Kopf darüber, dass jemand mit Universitätsabschluss eine Zufallsbekanntschaft geheiratet hat, die nicht lesen und schreiben kann. Das Kind verdankt sich einer Affäre, reinem Zufall sozusagen, man könnte auch von einem Missgeschick sprechen. In Irland findet die Mutter sich mehr als nur schlecht zurecht, was nicht nur damit zu tun hat, dass sie kaum Englisch spricht. Sie fühlt sich unerwünscht und reist nach 2 Jahren wieder ab, und zwar ohne das Kind. Lefkadio bleibt bei einer wohlhabenden Großtante zurück, die es mit 12 auf ein französisches Internat schickt, wo es bei einem Unfall auf dem Schulhof das linke Augenlicht verliert. Der Vater hat sich inzwischen scheiden lassen, eine andere Frau geheiratet und kommt, als Lefkadio 16 ist, im Golf von Suez ums Leben. Lefkadio kennt seine Eltern kaum, auch nicht seine Mutter, die sich zurück in Griechenland ebenfalls wieder verheiratet und weitere Kinder bekommt. Aber auch die wohlhabende Tante ist vom Schicksal geschlagen und mit ihr Lefkadio. Von heute auf morgen steht sie mittellos da, nachdem ihr Liebhaber sich als Erbschleicher entpuppt und ihr gesamtes Vermögen auf den Kopf gehauen hat. Damit Lefkadio keiner mehr auf der Tasche liegt, schiebt man ihn nach London ab, wo er beim früheren Dienstmädchen der Tante unterkommt. Es hält ihn dort nicht lange, mit 19 schifft er sich nach Amerika ein. Hin und her geschubst, von einem Ort zum anderen, einem Land zum nächsten, treibt es ihn in Fernen, die nicht ans Bekannte erinnern. In Cincinnati schlägt er sich als Laufbursche, Kellner und Kohleausträger durch, bis er eines Tages einen Setzer kennenlernt, der ihm eine Stelle als Korrekturleser verschafft. Es dauert nicht lange und er liefert selbst erste Artikel für Zeitungen ab. Und er heiratet eine ehemalige Sklavin, mit der die Ehe nach einem knappen Jahr wieder geschieden wird, was nicht nur daran liegt, dass die Heirat mit Schwarzen damals verboten ist und er seinen Job beim Cincinnati Daily Inquirer verliert, als sein Arbeitgeber davon erfährt. Allein bis hierhin liest Hearns Leben sich selbst wie ein Roman, freilich wie einer, der von Beginn an keinerlei Spur von Glück aufweist. Doch immerhin weiß er inzwischen, dass er nicht nur schreiben, sondern vom Schreiben sogar leben kann. Nach seiner Kündigung bricht er nach New Orleans auf, in der Hoffnung, dort auf eine freiere und im schönsten Sinn fremdere Welt zu treffen. Und in der bunten kreolischen Kultur mit ihren unterschiedlichen Hautfarben und Sprachen findet er diese Welt auch. Weil er sich aber nicht mehr nur mit Zeitungsartikeln durchschlagen will, eröffnet er ein Restaurant, das nach wenigen Wochen schon wieder seine Tore schließt, nachdem der Teilhaber mit der Kasse über alle Berge ist. Seine kurze Zeit als Gastronom lässt Hörn jedoch mit einem selbstgeschriebenen Kochbuch wieder aufleben, das den Titel »Die kreolische Küche« trägt, in dem sich neben Schildkrötensuppenrezepten auch Anleitungen für billige Essigherstellung mit Regenwasser und Whisky und sogar allerlei Tipps für Spülen und für die Haushaltsführung finden. Rastlos wie er ist, lässt seine Begeisterung für New Orleans allerdings bald nach. Er geht für kurze Zeit nach New York, wo ihn wenig hält, weshalb er nach New Orleans zurückkehrt und von dort aus die Sümpfe, urwaldigen Flussarme und Palmhüttendörfer des Mississippi-Deltas erkundet. Ihn fasziniert die geisterhafte Wildnis mit ihren überfluteten Dschungeln, aus deren Morast abgestorbene Baumgerippe ragen, die wie Untote wirken und ein Bild aus Schönheit und Schrecken ergeben. Er will diese Welt in Geschichten packen, für die Zeitungsartikel keinen passenden Rahmen mehr bieten. Vom journalistischen Geschäft zieht es ihn immer weiter weg. Er hat inzwischen Gautier, Maupassant und Zola übersetzt und Gespenstergeschichten fremder Völker bearbeitet. Es drängt ihn zur epischen Form, die der Fantasie mehr Freiheit lässt als Berichte und Reportagen. Ihm schwebt ein Roman vor, der so wirklichkeitstrunken wie fiktiv ist. In den tropischen Übergängen aus Festland und Meer, die sich während der Flut ständig verschieben, findet er den Stoff für eine Geschichte, die ihren Ausgang von einer erst wenige Jahre zurückliegenden Naturkatastrophe nimmt. 1889 veröffentlicht er in Harper's Magazine einen dreiteiligen Kurzroman mit dem Titel »Cheetah – Eine Erinnerung an die letzte Insel«. Bei dieser letzten Insel handelt es sich um jene Île d'Arnière, die 1856 von einem Hurrikan derart verwüstet worden ist, dass bloß Teile von ihr übrig geblieben sind und seither niemand mehr dort lebt. Als Sturm und Meer über sie hinwegfegen, halten sich auf ihr um die 400 Leute auf, von denen über die Hälfte in den Fluten umkommt. Am grauen Morgen des 9. August heißt es bei Hörn, ich will ein fahles Licht auf eine Brandung, die den besten Schwimmer entsetzte. Die See war ein einziges wildes Ringen aus Gischt, der Sturm riss den Wellen die Köpfe ab und verschleierte den Horizont mit salzigem Sprühnebel. Der Tag blieb schattenlos und grau, der Regen peitschte in heftigen Schauern. Der Abend brachte eine unheilvolle Erscheinung, die im Westen durch einen Riss in den Wolken drohte, eine scharlachrote Sonne an einem grünen Himmel. Ihre blutige, enorm vergrößerte Scheibe schien gegürtet wie der Leib eines Ringplaneten. Ein Augenblick und das blutrote Gespenst war verschwunden und die mondlose Nacht brach an. Dann wurde der Wind unheimlich. Er hörte auf, Atem zu sein. Er wurde zu einer Stimme, die aus dem Jenseits klagte, schrie, albtraumhafte Töne ausstieß, hu, 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 und mit jedem gewaltigen Eulenschrei schien das Muhen der Wasser in all den dunklen Seiten tiefer und abgründiger zu werden. Aus dem Nordwesten begannen die Brecher der Bucht hoch über dem sandigen Abhang in die Salzsümpfe zu rollen. Das Bayou des Dorfes verbreitete sich zu einer wogenden Flut. So schwoll das Getöse bis zum Morgen an und der Aufruhr verstärkte sich. Der Morgen schimmerte grau und der Regen pfiff. Regen, der aus den Wolken prasselte und Regen aus windverwehtem Salzwasser vom großen schäumenden Toben des Meeres. Soweit Lefkadio Hörn in der kongenialen Übersetzung von Alexander Pechmann. Wo immer man diesen Roman aufschlägt, wird man, um im Bild des Hurrikans zu bleiben, von atemlosen Sätzen mitgerissen, die eine schwindelerregende Bilderflut entfalten. In Cheetah begegnen wir einem grandiosen Sprachkunstwerk, das in lautmalerischem Überschwang das Mississippi-Delta in all seiner bedrohlichen Herrlichkeit vor unserem Auge erstehen lässt. Hörn ergeht sich in Naturschilderungen, die sich mit denen Faulkners messen lassen. Mit seiner rhythmisch aufgepeitschten Prosa zieht er uns derart wortgewaltig in einen Strudel aus Farben und Klängen hinein, dass man die Verwüstung geradezu physisch miterlebt. Hörn erzählt nicht einfach die Geschichte eines Hurrikans, seine Sprache spiegelt das Urgewaltige dieses Ereignisses mit mimetischer Wucht. Wir sehen nicht nur, wie das Meer Hütten und Häuser mit sich reißt, wir hören es in den Worten selbst, in ihrem aufgewühlten, kaskadenartigen. Zu den Höhepunkten gehört, wie er aus der Perspektive eines Kapitäns, der im Hafen auf seinem demolierten Dampfer mit Namen Star ums Überleben kämpft, den Anblick eines erleuchteten Hotels schildert, aus dem Walzerfetzen wogen, während rund um Zerstörung wütet. Das massige Holzgebäude, heißt es dort, schien dem Sturm zu trotzen. Der Wind, der um die breiten Veranden tobte, der in jedem Spalt mit dem Klang und der Kraft von Dampf zischte, schien vergeblich zu wüten. Und während er zwischen zwei furchtbaren Böen kurz abflaute, hörte der Kapitän etwas, das in dieser Nacht der ungezählten Schrecken seltsam wirkte, den Klang von Musik. Es erklang das Piano, es sangen die Violinen und der Klang ihres Gesangs gellte in den Sturmpausen durch die Dunkelheit ans Ohr von Captain Smith, als er versuchte, auf dem gischtgedrängten Deck nicht den Halt zu verlieren. »Christus«, murmelte er, »ein Tanz.« Die Star schweute und erbebte und wendete und begann an all ihren Ankern zu zerren. Nun aber zog sie fort von dem lustvollen Donner des großen Pianos, das sogar jetzt noch die große Freude der von Berlioz orchestrierten Melodie Webers L'Invitation à la Valse mit ihrem wundervollen musikalischen Schwung erschallen ließ. Kurz darauf werden die meisten Feiernden aufs Meer hinausgeschwemmt oder ins Land gespült. Als der Sturm sich am nächsten Morgen legt, sieht man überall Plünderer umherwaten, die den im Wasser treibenden Leichen ihren Schmuck entreißen, notfalls mit Austernmessern, um die ins Fleisch gebohrten Eheringe loszubekommen. Hearn führt mit dieser Geschichte beispielhaft vor, was sein Schreiben ausmacht, nämlich die Verflechtung von Faktischem und Fiktivem, Realem und Imaginiertem. Seine journalistische Schulung bleibt stets sichtbar, wobei er bereits mit seinen Zeitungsbeiträgen bewiesen hat, dass es ihm nie nur um nackte Berichterstattung, sondern ums Atmosphärische gegangen ist. Er darf als früher Vertreter jenes Genres gelten, das sich literarische Reportage nennt und erst nach Hearns Tod seine Blüte erlebt. Im Übrigen fühlt er sich zu Edgar Allan Poe und den französischen Symbolisten hingezogen, die das Unheimliche, Mysteriöse und Grauenerregende ins Zentrum rücken. Auch ihn treibt die Suche nach Wirklichkeiten und Welten, die sich mit dem Verstand schwer fassen lassen und gerade dadurch, dass sie sich dem Begreifen entziehen, Faszination ausüben. Sowohl im geografischen wie geistigen Sinn zieht es Hearn immer mehr zu den Rändern hin, zu Rändern, die er erst in der kreolischen Kultur findet, dann in der Karibik, wo er einige Zeit lebt, und schließlich in einer noch ganz anderen Ferne, nämlich in Japan. Mit 40 betritt er ein Land, das Ausländern erst seit kurzem den Zutritt erlaubt. 250 Jahre lang hat Japan sich radikal abgeschottet, um nicht von europäischen Missionaren und Kolonisatoren heimgesucht zu werden. Als Hearn in Yokohama das Schiff verlässt, fühlt er sich sogleich auf seltsame Weise daheim, und zwar gerade deshalb, weil so wenig an das erinnert, was er kennt. Vom ersten Augenblick an entzückt ihn das Fremde dieser Welt. Allein die rätselhaften Zeichen, die wie kleine Kunstwerke aussehen und ihre Bedeutung verbergen, schenken ihm das Gefühl, endlich am richtigen Ort zu sein. Bald schon nach der Ankunft schreibt er an eine Freundin: »Ich fühle mich unbeschreiblich nach Japan hingezogen. Selbstverständlich gleicht die Natur hier nicht der in den Tropen, die derart üppig und wild und allgewaltig herrlich ist, dass mir jetzt, in diesem Augenblick, wo ich das niederschreibe, das Herz noch genauso schmerzt wie beim Verlassen von Martinique. Hier dagegen begegnen wir einer gezähmten Natur, die den Menschen umgarnt und die sich für ihn in ihrer stillen Weise so schön macht, wie man es von japanischen Frauen kennt. Die Bäume scheinen zu wissen, was die Leute über sie sagen und scheinen kleine menschliche Seelen zu besitzen. Was ich an Japan liebe, ist das Japanische, die anspruchslose, einfache Menschlichkeit dieses Landes. Es ist göttlich. Es gibt nichts in der Welt, das seinem unschuldigen, natürlichen Charme gleichkommt, worüber noch nie in einem Buch nachgedacht worden ist. Ich liebe die hiesigen Götter, die hiesigen Gebräuche, die hiesigen Gewänder, die vogelgleich tremulierenden Gesänge, die Gebäude, Glaubensvorstellungen und auch Gebrechen. Ich glaube auch, dass die Kunst hier so viel weiter ist als bei uns, so wie es die alte griechische zu ihrer Zeit im Vergleich mit allem anderen abendländischen Kunstgefummel war. Ich glaube, dass in einem Druck von Hokusai oder von denen, die nach ihm kamen, mehr Kunst steckt als in einem Bild, das 10.000, ach, was sage ich, 100.000 Dollar kostet. Wir sind die Barbaren. Ich denke das nicht nur, ich bin mir dessen so sicher, wie dass man stirbt. Ich wünschte bloß, ich könnte in einem kleinen japanischen Baby wiedergeboren werden, um die Welt auf ebenso schöne Art zu sehen und zu erleben wie ein japanisches Gehirn. Während Europa und das weiße Amerika ihm nie bieten, was er sucht, glaubt er in allem, was anders ist, das Bessere zu entdecken. Je weniger an Vertrautes erinnert, desto besser. Allein, weil so gut wie nichts in Japan sich mit unseren Sprachen und unserer Schrift in Verbindung bringen lässt und diese Welt einen ganz eigenen Kosmos bildet, entfaltet sie für ihn einen unvergleichlichen Reiz. Dass er seine erste Zeit in der damals recht überschaubaren Hafenstadt Matsue verbringt, die mit ihren Tempeln und Gassen den Charme des alten Japan verströmt und noch nicht in gleichem Ausmaß wie Tokio nach westlicher Industrialisierung strebt, ist für ihn ein Glück. Dort lässt sich noch jedes Japan finden, von dem er behauptet, es besitze etwas von einem Traum und einem Märchen. In seiner Überschwänglichkeit ist er geneigt, überall Wunderbares zu entdecken, in jedem Gegenstand ein Kunstwerk zu erblicken, im gesamten Zusammenleben nur Schönes zu sehen. Hearn findet in Japan eine Anstellung als Lehrer. Nach einem knappen Jahr heiratet er eine Japanerin, kleidet sich japanisch, nimmt einen japanischen Namen und die japanische Staatsbürgerschaft an. Nach 4 Jahren bekommt er eine Professur für englische Sprache und Literatur an der Kaiserlichen Universität Tokio. Er wird Japan bis zu seinem frühen Tod, der ihn mit 54 durch Herzschlag ereilt, nicht mehr verlassen. In seinen Schriften lässt er eine Welt erstehen, die schwerelos und lichtdurchflutet wirkt und den Charme des Ungreifbaren verströmt. Auf ähnliche Weise, wie Saisho Nagon in ihrem Kopfkissenbuch oder Tanisaki Yonichiro in seinem Lob des Schattens alltägliche Dinge umkreisen, die den Zauber des Besonderen entfalten, fangen auch in Hearns Beschreibungen scheinbar gewöhnliche Gegenstände an, auratisch zu schimmern. Eine sanfte Art von Erotik scheint alles zu umgeben, eine Erotik, die etwas Entrücktes und Entrückendes besitzt und keinerlei Aufdringlichkeit kennt. Hearns Annäherung an diese Welt zeugt von unendlicher Empathie, die dem Fremden sein Fremdsein nicht nehmen, sondern ihm seinen Glanz lassen will. Lange Zeit gehören seine subtilen Schilderungen japanischer Sitten zu den wichtigsten Quellen, aus denen westliche Leser erste Kenntnisse über dieses Land schöpfen. Wie bekannt sie damals selbst bei uns sind, zeigt ein unveröffentlichtes Manuskript, das im Frankfurter Adorno-Archiv liegt, bei dem es sich um ein Theaterstück handelt, das den Titel »Kimiko, 7 Bilder für die Bühne« trägt. Adorno hat es in jungen Jahren verfasst und dabei auf Hearns Geschichte Kimiko zurückgegriffen, die von einem Mädchen handelt, das aus edlem, jedoch verarmtem Haus stammt und sich als Geisha verdingen muss. Heutzutage würde man die Namen Hearn und Adorno niemals zusammenkriegen, zumal Adornos Denken allem fernöstlichen abhold ist und an den Rändern des Abendlands endet. Was Hearn dagegen hinterlässt, ist ein Werk, das einen Lebensstil beschwört, der im sich industrialisierenden Japan immer weniger den Alltag prägt. Als Hochschullehrer hat er die Aufgabe, Japanern Englisch beizubringen, damit sie vom okzidentalen Fortschritt profitieren und ökonomisch so schnell wie möglich aufholen können. Dass Hearn einzig und allein das alte Japan liebt, gehört zu den Paradoxien seiner Biografie. Er hat die Tochter eines verarmten Samurai geheiratet, der ein Relikt aus vergangenen Zeiten darstellt und im neuen, auf wirtschaftliche Effizienz bedachten Staat wie ein Don Quixote anmutet, der an seltsame mittelalterliche Bräuche erinnert. Horn kommt just zu einer Zeit nach Japan, wo man mit Traditionen bricht und gen Westen blickt. Er kommt, könnte man sagen, zu spät, zumal er jenes Japan verehrt, das sich vollkommen abgeschottet hat, wobei zur Ironie der Geschichte gehört, dass ihm zu diesem Land der Zutritt verwehrt gewesen wäre. Zu diesen Paradoxien gehört ebenso, dass er in den 14 Jahren, die er dort lebt, nie richtig Japanisch lernt, seiner Frau aber auch kaum Englisch beibringt. Zu viel Verständigung könnte schließlich den Reiz der Fremdheit aufheben und alles zerstören. So jedenfalls lässt sich eines jener japanischen Märchen interpretieren, die er nacherzählt. Es trägt den Titel einer Frau namens Yuki Onna, die einem jungen Mann in einer stürmischen Schneenacht als wunderschöner Geist erscheint, der so geschwind, wie er auftaucht, wieder verschwindet. Einige Zeit später lernt dieser junge Mann ein Mädchen kennen, das ihn an diesen Geist erinnert. Die beiden heiraten, bekommen Kinder und leben glücklich zusammen. So lange jedenfalls, bis der Mann eines Abends von seiner einstigen Erscheinung erzählt, worauf sich seine Frau im Nu in eine Art Dämon verwandelt, dem es aufgetragen ist, denjenigen zu töten, der das Geheimnis lüftet. Wovon immer Horns Geschichten handeln, ob vom Unterschied zwischen japanischen Zeichen und lateinischer Schrift, westlicher und östlicher Malerei, shintoistischen Tempeln und hiesigen Gotteshäusern, stets schwingt die Überzeugung mit, dass in Japan die Dinge ein unsichtbarer Schimmer umhüllt, den es nicht zu zerstören gilt. Während man hierzulande, wie Horn erklärt, alles seziert, wissenschaftlich durchdringt und auf den Begriff bringt, ergeht man sich in Japan in bloßen Andeutungen und sucht nicht die Fülle, sondern das Lichte und Leere. Schon bei seiner Ankunft, heißt es in einem seiner Essays, habe ihm ein alter Japaner gesagt: Wenn du hier nach 4 oder 5 Jahren immer noch das Gefühl hast, die Japaner in keiner Weise zu verstehen, fängst du an, sie zu begreifen. Mit dem Wunsch, den Dingen den Zauber des Fremden zu lassen, geht bei Horn freilich auch der Wille einher, Erfahrungen auszublenden, die nicht seinen Wunschbildern entsprechen. Schließlich will er seine neue Heimat nicht mit dem gleichen kritischen Blick beflecken, den er gegenüber seiner Herkunftskultur einnimmt. Bei allem Verlangen, sein westliches Wesen abzustreifen und sich der anderen Welt anzuverwandeln, verträgt er weder das japanische Essen, noch fühlt er sich in den zugigen Holzhäusern wohl, die im Winter wenig Wärme bieten. Dass er das Essen nicht verträgt, dafür macht er allerdings nicht die dortige Küche verantwortlich, sondern, ich zitiere, die Sünden der eigenen Väter und Vorfahren, das Erbe der wilden, wölfischen Instinkte und Neigungen des nordischen Menschengeschlechts. Bei aller Tendenz, den Westen zu verdammen und den Osten zu verherrlichen, kann aber auch Horn schwer übersehen, dass in Japan nicht alle Leute mit geheimnisvollem Lächeln durch den Tag wandeln und ihr Leben in buddhistischer Gelassenheit zubringen. Zwar konzentriert er sich in seinen literarischen Schriften auf die im schönsten Sinne wundersamen Seiten des japanischen Lebens, in seinen Briefen dagegen kommen auch die weniger angenehmen zum Vorschein. Und es gibt sogar Stimmen, die behaupten, kurz vor seinem Tod habe er an eine Rückkehr nach England gedacht. Seine Rastlosigkeit jedenfalls kann er auch in Japan nicht abstreifen. Ein Jahr nach Horns Tod erklärt Hugo von Hofmannsthal in seinem Vorwort zu dessen Erzählband Kokoro, es sei unbegreiflich, dass man diesen Autor im Deutschen noch so gut wie nicht kennt. Das hat sich schnell geändert, wie nicht nur Adornos jugendliche Dramatisierung eines von ihm stammenden Märchens beweist. Im Laufe der Jahre wird sein Werk allerdings wieder vergessen. Inzwischen jedoch kehren sein Ruf und Ruhm zurück und es sind in zum Teil großartigen Übersetzungen und wunderbarer Aufmachung wieder einige seiner Bücher erhältlich. In Japan heißt es, kenne seinen Namen jedes Kind. Schon früh hat man dort eine 18-bändige Werkausgabe herausgebracht. Es gibt also noch manches zu entdecken und zu übersetzen.